Wir betrachten die erste Abschiedsrede unseres Herrn einige Tage oder kurze Zeit nach seiner Ölbergrede, und zwar am Abend des Passafestes, als das Mahl eingenommen worden war. Danach ging Judas hinaus und Jesus richtet sich in besonderen Abschiedsworten an seine Jünger. Diese erste Abschiedsrede erstreckt sich von Kapitel 13, Vers 31 bis Ende Kapitel 14, nämlich dort Vers 31. Dieser Text ist nicht eine durchgehende Rede, es entsteht zwischendurch Gespräch, aber es geht alles um das Weggehen unseres Herrn, und Jesus führt das Gespräch in erster Linie. Es ist also eine Unterredung mit seinen Jüngern, 11 seiner Jünger, im Zeichen seines Weggehens. Einleitende Worte hatten wir gestern betrachtet, in dem Text, in dem Abschnitt 13, 31 bis Kapitel 14, Vers 4. In einem zweiten kurzen Abschnitt haben wir Gespräche über den Sohn und den Vater in Kapitel 14, den Versen 5 bis 11. Das wäre Arabisch 2. Gespräche über den Sohn und den Vater. Unter klein a haben wir zuerst in Versen 5 bis 7 einen Einwand von Thomas und dann Jesu Antwort darauf. Und da waren wir stehen geblieben. Thomas sagt zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir um den Weg wissen? Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit in Person. Alle Wahrheit geht von ihm aus. Er ist der Schöpfer aller Wahrheit, alles Seins, über das wir Tatsachen holen, ob Natur oder Geist, ob Materie oder Geist. Er ist die Wahrheit in Person. Er ist das Leben, und außer ihm hat es kein Leben. Und das heißt, niemand kommt hin zum Vater, wenn nicht durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ihr mich gekannt hättet, haben sie ihn tatsächlich nicht gekannt, nicht so, wie er es gewünscht hätte, nicht so, dass entsprechende Schlussfolgerungen gezogen worden wären. Sie haben ihn in einer oberflächlichen Weise oder in einem gewissen Maße gekannt. Aber wenn sie ihn erkannt hätten, wie er wirklich sei, dann hätten sie auch den Vater gekannt. Wenn ihr mich gekannt hättet, hättet ihr auch meinen Vater gekannt. Eine etwas sonderbar klingende Aussage. Da können wir uns fragen, sind sie nicht Gottes Kenner? Doch. Sie kennen das Alte Testament, sie sind bibelkundig, sie kennen Jesus, aber nicht so, wie er es wünscht. Sie haben ihn nicht wirklich erkannt als Vater von Jesus. Und von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus macht in Vers 6 und 7 sehr pointierte Aussagen: Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Man kommt zum Vater nur durch mich. Man kennt den Vater, wenn man mich kennt. Das sind sehr starke Aussagen, und dennoch ist es möglich, dass man Jesus nicht versteht. Philippus hat ihn immer noch nicht verstanden. In den Versen 8 bis 11 haben wir unter B, klein b, eine Bitte des Philippus und die Erwiderung von Jesus. Philippus sagt zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus hat eben gesagt: Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Aber Philippus denkt nicht, wie Philippus denkt. Die Erfahrungen von Verkündigern des Wortes Gottes sind manchmal erstaunlich, was die Hörer betrifft. Ich habe einmal einen Artikel gelesen von einem Pastor, der schon wohl längere Jahre gepredigt hatte, und er erzählt einmal, wie seine Predigten aufgefasst worden sind. Reaktionen hat er so gesammelt. Es ist erstaunlich, was Leute meinen zu hören, wenn jemand spricht. Manchmal kommt genau das Gegenteil aus dem Munde eines Hörers, wenn er meint, wiederzugeben, was er gehört hätte. Genau das Gegenteil. Jeder von uns hat so seine Verbindungen, seine Assoziationen bei gewissen Vokabeln oder Redewendungen. Wenn man diese Redewendung hört, dann verbindet man damit aus seiner Erfahrung etwas. Hört man jetzt diese Redewendung von einem anderen, dann verbindet man also aus seiner Erfahrung, was man so damit verbunden hat. Aber das ist nicht notwendigerweise die Absicht des Redners. Er hat seine eigenen Absichten. Und er mag so deutlich sprechen, wie man nur kann. Der Hörende hört nicht, was er sagen will. Und das erfährt Jesus hier. Aber er ist geduldig mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern. Und er nimmt sich Zeit für ihre Einwände bzw. ihre Fragen. Philippus hat immer noch nicht kapiert. Jesus denkt in Form von Identität. Er ist der Vater. Er ist Gott. Und wenn man ihn gesehen hat, hat man den Vater gesehen. Er spiegelt den Vater genau wider, Hebräer Kapitel 1. Aber das denkt Philippus gar nicht. Er denkt an nebeneinander, wie wir Menschen nebeneinander sind. Und er denkt, Jesus will sagen, ja, hat man Jesus gesehen, dann irgendwie kommt man bald dazu, den Vater irgendwo zu sehen. In einer räumlichen Verbindung. Deshalb sagt er: Herr, zeige uns den Vater, dich haben wir jetzt vor Augen. Aber du sagtest, wenn man mich kennt, dann kennt man bald den Vater. Bald hat er nicht gesagt. Aber das erwartet Philippus. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Diese Frage ist wohl von Tausenden von Menschen in irgendeiner anderen Form ausgesprochen worden. Zeige uns einmal Gott und dann sind wir zufrieden. Ja. Ansonsten gibt es ihn nicht. Ja. Kann ich ihn nicht sehen, dann ist er nicht da. Ja. Was wollten Sie was sagen? Nein. Das ist das Begehren von Philippus. Lasst mich doch einmal Gott sehen, dann bin ich zufrieden. Wäre man zufrieden? Nein. Man denkt, man wäre zufrieden. Man denkt, das ist, was man das wäre das Ziel. Man muss nicht Gott sehen, um ihn zu wissen. Jesus sagt zu ihm: Für so lange Zeit bin ich bei euch. Du hast mich nicht gekannt. Er merkt also, Philippus kennt ihn noch nicht, wie er es wünscht. Und ich bin schon so lange bei euch, wahrscheinlich 4 Jahre, du hast mich noch nicht gekannt, nicht du kennst mich noch nicht, sondern du hast mich noch nie gekannt, noch nicht gekannt, aber es geht in die Gegenwart und es schließt das gegenwärtige Kennen ein. Das ist die vollendete Gegenwartsform, und die geht bis in die Gegenwart. Das heißt, wir haben hier in der vollendeten Gegenwartsform Vergangenheit und Gegenwart zusammengezogen. Die Vergangenheit rückt in die Gegenwart. Also können wir lesen: Für so lange Zeit bin ich bei euch gewesen Und du hast mich noch nicht gekannt und kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat bereits, können wir hinzufügen, den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Er hat sich in mir euch gezeigt. Ich bin das Zeigen des Vaters. Ich zeige ihn euch. Hier bin ich. Ich bin der Vater. Ich zeige euch, wer der Vater ist, in meiner Person. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Das heißt, dass wir wesensmäßig eins sind. Die Aussprüche, die ich zu euch rede, jetzt spricht er Mehrzahl. Er hat du gesagt in den Versen 9 und 10 vorhin. Jetzt im zweiten Teil von Vers 10 spricht er in der Ihr-Form, in der Mehrzahl. Spricht er über alle. Die Aussprüche, hier kommt ein anderes Wort für Wort. Es gibt zwei Wörter. Das eine bedeutet Ding oder etwas oder Sache, wird aber auch für Wort gebraucht. Und das haben wir hier. Es ist eigentlich Ausspruch. Übrigens an dieser Stelle könnte ich vielleicht wieder etwas abklären. Das andere Wort Logos, das wir hier nicht haben, bedeutet Gedachtes zum Ausdruck gebracht. Dieses Wort ist Chema, H-R-E-E-M-A, so ausgesprochen, Chema. In der charismatischen Bewegung macht man einen Unterschied zwischen Logos und Chema. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal davon gehört habt, aber das ist irreführend. Man sagt, Logos ist das geschichtliche Wort, das wir vor uns haben in der Bibel. Das ist aufgeschrieben worden in der Vergangenheit und das haben wir jetzt, also das geschichtliche Wort Gottes. Aber das genügt nicht, wir brauchen gegenwärtiges Wort Gottes. Gott muss in die Gemeinde hineinsprechen. Es muss prophetisches Wort geben aus der Gemeinde, also charismatisches Wort. Und das ist das lebendige Wort in der Gemeinde und das brauchen wir. Aber dieses Auseinanderreißen von Rhema und Logos ist nicht schriftgemäß. In der Schrift sind beide geschichtlich, beide beziehen sich auf die Bibel. Was in der Bibel steht, ist von Gott Gedachtes und Ausgesprochenes. Und es kann sowohl Logos als Rhema heißen. Und mit dem Ende der Bibel, mit dem Abschluss des geschichtlichen Wortes Gottes, haben wir alles, was wir brauchen für den Weg, bis er wiederkommt. Er sagte, siehe, ich habe es euch gesagt. Mehr braucht er nicht zu sagen. Und wenn der Heilige Geist heute uns anspricht, dann gebraucht er dieses Wort. Wir brauchen also nicht mehr zu beten, sprich zu uns, denn er hat schon gesprochen. Ich war einmal in einem Gottesdienst, wo es war eine Konferenz und ein Pastor aus den USA las die Schrift, hatte die Schriftlesung. Bevor er las, sagte er, Gott wird jetzt zu uns reden, wenn wir die Bibel, wenn wir unseren Text lesen. Nicht möchte Gott jetzt reden, die Bitte erübrigt sich. Das brauchen wir gar nicht zu beten. Und wenn du die stille Zeit hast, dann brauchst du gar nicht zu beten, dass Gott zu dir reden wird. Da ist es. Lies es. Ja? Das ist sein Reden. Das brauchst du gar nicht zu beten. Und tu es bitte nicht. Warum nicht? Weil du in Gefahr bist, das nicht mehr als Reden Gottes zu erachten. Gerade dadurch, dass wir beten, in Gegenwart des Wortes Gottes, Herr, sprich zu uns, verneinen wir das Reden Gottes in der Schrift. Und wir meinen, es würde uns nichts sagen. Wie weißt du, dass es dir nichts sagt? Mach mal deine Ohren auf. Die Leitung ist zu lang. Gott spricht schon. Unsere Aufgabe ist es, die Ohren aufzumachen. Die Tatsache, dass wir nicht vernehmen oder dass wir nicht empfinden, Gott hätte gesprochen, heißt noch lange nicht, dass er nicht gesprochen hätte. Wir sind nicht entscheidend dafür, um festzustellen, ob Gott gesprochen hat. Nicht wir entscheiden, ob Gott gesprochen hat. Gott wird das entscheiden. Und er hat gesprochen. Und wir haben zu hören. Und wenn wir das nicht vernehmen, dann ist es unsere Schuld, aber nicht Gottes Schuld. Was sollten wir denn beten? Ja, tu mir die Augen auf, tu mir die Ohren auf, damit ich vernehme, was du sagst. Ja? Das ist aber ein landläufiger Fehler und ist hineingekrochen aus diesem falschen Verständnis von Gott, nicht kein Verständnis, sondern Auffassung vom Wort Gottes. Eigentlich ist es barthianisch. Karl Barth hatte die Auffassung, dass das Wort Gottes nicht von sich aus schon Wort Gottes sei, sondern es würde Wort Gottes, wenn man es hören würde. Und das ist ja die Auffassung, die viele Christen haben. Eigentlich eine Auffassung aus der liberalen Theologie. Nicht, dass sie notwendigerweise von Barth kommen würde, aber dieser Gedanke ist da. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass dieses Wort Gottes das Wort Gottes ist. Dies ist das Reden. Ich bin da, ich bin der Vater. Die Aussprüche, die ich zu euch rede, was Gott hier geschrieben hat, schreiben lassen, das ist sein Ausspruch. Ich brauche nicht weiteres. Die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Er hätte es tun können. Er war ja Gott. Aber in seiner Erniedrigungszeit das weitergegeben, was ihm gegeben wurde, um für uns dann so ein Vorbild zu sein. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Und dies ist sehr wichtig. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Und wenn dieser Jesus, in dem der Vater wohnt, in uns wohnt, dann tut er die Werke, die wir tun. Nicht wir, nicht der Heilige Geist spricht, sagt Jesus, nicht der, wie ihr sprecht, sondern der Heilige Geist, der in euch ist. Dieses Mal ist es der Vater, der in Jesus wohnt, und der Vater tut die Werke durch Jesus. Glaubt mir, und zwar immer zu, hier haben wir wieder die kontinuierliche Form, glaubt mir stets, dass ich in dem Vater bin, und der Vater in mir ist, und wenn ihr den einen seht, seht ihr den anderen. Wenn aber nicht, glaubt wegen der Werke selbst. Was sind Werke? Wir kommen jetzt zum dritten. Ich lasse die Frage jetzt zunächst offen. Das waren die Verse 5 bis 11, Gespräche über den Sohn und den Vater. Wir kommen zu einem dritten, Arabisch 3, über die Bedeutung seines Weggehens für das Wohl der Jünger. Über die Bedeutung seines Weggehens für das Wohl der Jünger. Wieder unterteilen wir, klein a. Dieser Text übrigens geht von Vers 12 bis 21, 1, 2 bis 2, 1. Die Bedeutung des Weggehens. In den Versen 12 bis 15 geht es um besondere Tätigkeit der Jünger. Das heißt, wenn Jesus weggeht, hat das die Bedeutung, dass die Jünger eine besondere Tätigkeit aufnehmen. Und über diese Tätigkeit spricht Jesus jetzt. Klein a, über die besondere Tätigkeit der Jünger als Bedeutung für das Weggehen zum Wohl der Jünger. 12 bis 15 in diesen Versen. Und in diesen Versen wiederum haben wir zwei Gedanken. Im ersten, zuerst geht es über größere Werke. Größere Werke. Wieder haben wir dieses Wort, größere Werke. Was sind das? Das ist alles, was Jesus tut. Und was tut Jesus? Apostelgeschichte, Kapitel 1. Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, o Theophilus, über alles, das Jesus zu tun und zu lehren begann. Zu tun und zu lehren. Und das hat er im sogenannten Evangelium des Lukas getan. Lukas schreibt dieses. Einen ersten Bericht hat er bereits ihm vorgelegt. Jetzt kommt der zweite Bericht über das, was Jesus tut und lehrt. Und zwar durch seine Kinder, durch die Apostel und andere. Lukas Evangelium und die Apostelgeschichte sind zwei Berichte über zweierlei Handeln von Jesus. In Wort und Tat. Und besser in Tat und Wort, denn das Tun kommt zuerst. Und es qualifiziert ihn für das Lehren. 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus 4. Etwa ab Vers 8. Dabei habt vor allem zu euch untereinander innige, das heißt sich ausstreckende Liebe, Klammer auf, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird, Klammer zu, als die, die gastfreundlich gegeneinander sind. Beim Übersetzen wird dieser Satz verstümmelt, sehr oft. Vers 7 bis Vers 11 sind, glaube ich, im Grundtext ein durchgehender Satz. Ich habe ihn aufgeteilt, aber habe ein Verbindungswort hineingelegt, um die Verbindung zwischen dem Abschnitt 8 bis 11 und Vers 7 aufrecht zu halten. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen. Entschuldigung, da ist ein Satz, jetzt kommt der längere Satz. Habt also einen gesunden Sinn, das heißt einen Sinn mit Züchtigkeit, ein Wort, das zwei Bedeutungen hat, und seid nüchtern für die Gebete. In der alten Elberfelder Übersetzung hat man hier wahrscheinlich oder möglicherweise dann ein Partizip. Untereinander Liebe habend. Könnte man übersetzen. Ich habe einen Punkt nach Vers 7 gesetzt und habe Vers 8 so begonnen. Dabei habt vor allem, also während man einen gesunden Sinn hat, soll man Liebe haben. Und jetzt geht es darum, diese Liebe zu kennzeichnen. Was ist das für eine Liebe, die der Heilige Geist durch Petrus gebietet? Habt eine sich ausstreckende oder eine innige Liebe zueinander, als die, die gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren. So drückt sich Liebe aus. Das ist die Fortsetzung von Vers 8. Vers 9 ist eine Ausdrucksweise dieser innigen, sich ausstreckenden Liebe. Wenn man dann gastfreundlich ist, streckt man sich aus in Liebe zum Gast. Ohne zu murren, ohne Widerwillen. Vers 10 ist eine weitere Offenbarung dieser Liebe zueinander. Und wobei jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient. Der Dienst mit Gnadengaben ist ein Ausdruck der Liebe zueinander. Tut es, wie edle Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. wenn jemand redet, als einer der Worte Gottes spricht. Wenn jemand dient, als einer, der es aus der Stärkung tut, die Gott darreicht. Auch hier die Aufteilung, alles, was getan wird im Namen Jesu, aus Liebe zu ihm, in der Gemeinde, im Reich Gottes, wird aufgeteilt in Wort und Tat. Alle Gnaden Gottes teilt er so auf. Einige sind Gnadengaben oder Fähigkeiten zu reden, andere sind Fähigkeiten zum Handeln. Die Leute, die Christen, sprechen weniger, aber sie handeln in der Fähigkeit, die Gott schenkt, und in der Kraft, die Gott schenkt. So dienen wir mit dem Munde und mit der Hand oder mit dem Fuß im Handeln. Das sind Werke. Werke sind Reden und Handeln, auch bei Jesus. Und jetzt geht es um größere Werke, und es wird die Frage zu beantworten sein, in welchem Sinne sind sie größer. Verse 12 und 13. Wahrlich, wahrlich, so ich sage euch, wer an mich glaubt und glauben wird, dieses geht in die Zukunft hinein, denn er spricht von dem, das geschehen wird, was man tun wird. Er bereitet seine Jünger vor auf sein Weggehen. Und dieses Weggehen hat besondere Bedeutung für sie, eine gute Bedeutung, und zwar für ihre Tätigkeit. Wer an mich glaubt und glauben wird, die Werke, das heißt die Tätigkeiten in Wort und Tat, die nach Vers 10 auch Worte einschließen, die ich dann am Tun bin. Dreimal. Wer an mich glaubt oder glauben wird, jeder an mich Glaubende, wird das tun, was ich dann tue. Natürlich, wenn man an Jesus glaubt, wird man eins mit ihm. Und was Jesus dann tut, das tut der, der an ihn glaubt. So wie Jesus das tut, was der Vater in ihm tut, so wird dann der, der an Jesus glaubt, das tun, was der Jesus in ihm tut. Wird auch die Werke tun, die ich tue, er wird also gleichzeitig den innewohnenden Jesus zum Ausdruck bringen, also tun werde. Auch jene an mich dann Glaubende wird sie tun. In dem Moment, in dem ich sie tun werde, denn ich werde sie in ihm und durch ihn tun, kann er sagen. Und größere denn diese, die ich bis anhin getan haben werde, größere denn bisherige wird er tun. Warum? Weil Jesus größere tun wird. Und er tut sie im Jünger, und dann tut der Jünger, was der Jesus am Tun ist. Jesus wird größere Werke tun, als er bis anhin getan wird, hat. Also der Jünger, der an ihn glaubt und in dem Jesus lebt, tut dann, weil Jesus diese größeren Werke tut, tut er sie. Das sind dann größere Werke als die, die Jesus bisher getan hatte. Weil alles, das bis zu jenem Zeitpunkt von mir gesagt und getan sein wird, vorbereitenden Charakter hat. Deshalb, alle Werke, die Jesus bis zum Kreuz tut, auch das Kreuz und die Auferstehung, haben vorbereitenden Charakter, sind nicht das Eigentliche. Das Eigentliche, das Gott tun will, ist, Menschen zu retten und sie in die Gemeinschaft Gottes zu bringen. Aber um das tun zu können, kommt er in die Welt, lebt und zeigt, dass er Gott in Menschengestalt ist und nimmt ihr Los auf sich, ihr Leiden, ihren Tod auf sich, stirbt an ihrer Stelle, Das ist alles Ermöglichung, Vorbereitung, Vorkehrung des Heils. Steht auf, um zu zeigen, dass er Gott ist und dass jetzt das Werk vollbracht ist. Und dann kommt Pfingsten. Und dann geht es los. Dann tut Gott das, was er tun wollte. Dann sammelt er, wie Jakobus es in Kapitel 15 sagt, ein Volk für seinen Namen. Aber die Werke, die Jesus auf der Erde tat, das waren die kleineren Werke. Im Verhältnis zu dem, was er später tut, das sind die größeren Werke. Und an diesen größeren Werken, die Jesus dann tut, wie Lukas es sagt, er will jetzt berichten von diesen Werken, die Jesus später getan hat. Das sind die größeren Werke und an diese lässt er uns teilhaben. Wir dürfen ihn begleiten von ihm als Werkzeuge in diesem Tun gebraucht werden. Weil ich zu meinem Vater hingehe, deshalb wird er größere Werke tun. Vom Himmel aus, in seiner Allgegenwart, kann er dieses Werk tun, wo er nicht mehr eingeschränkt ist auf die Räumlichkeit seines Körpers, auf die begrenzte Räumlichkeit seines Körpers. Da handelt er durch seinen Geist in aller Welt, durch alle seine Kinder. Da kann er das größere Werk tun. Und weil er zum Vater geht und jetzt eine andere Phase seines Daseins beginnt, wird er diese größeren Werke tun können und die Jünger mit ihm. Weil ich zu meinem Vater gehe, von wo aus dann das eigentliche Werk durch mich mit meiner Gemeinde geschehen kann, zu dem ich in die Welt kam, nämlich das Rufen und Retten eines neuen Heilsvolkes Gottes. Vers 13. Und was immer ihr in meinem Namen erbitten werdet, und zwar vom Vater, im Namen heißt von Jesus geschickt. Man geht zum Vater im Auftrag von Jesus. Mit anderen Worten, die Bitten, die wir an den Vater bringen, zu ihm bringen, müssen von Jesus, bei Jesus entstanden sein. Aber warum spricht er plötzlich vom Bitten, vom Beten? Weil das der Vorgang ist, über welchen gehandelt wird. Das war der Vorgang zwischen Gott und Jesus. Wenn Gott in Jesus handelte und Jesus das tat, was der Vater in ihm tat, dann war das im Gespräch vorbereitet. Es folgt auf ein Gespräch mit Gott, und das nennen wir Beten. Und bei uns wird sich diese Vorgangsweise fortsetzen. Für Jesus ist das selbstverständlich. Wenn er größere Werke tun wird und wir sie durch ihn tun werden oder mit ihm tun werden, dann wird das auf Gespräch mit Gott und mit Jesus erfolgen. Deshalb spricht er ganz naturgemäß von Beten, weil das der Beginn ist solcher Tätigkeit. Keine Tätigkeit für Gott hat Sinn, wenn sie nicht im Gespräch mit Gott entstand. Was immer ihr in meinem Namen vom Vater erbitten werdet, denn das große und größere Werk wird übers Gebet geschehen, das werde ich tun. Jesus tut es im Auftrag des Vaters. Wir kommen im Auftrag Jesu zum Vater. Er antwortet und Jesus handelt im Auftrag des Vaters für uns und mit uns. Damit der Vater, nicht Menschen, im Sohne verherrlicht werde. Wenn wir handeln, wenn wir die größeren Werke tun, wenn wir das Evangelium ausbreiten. Die größeren Werke sind also solche, die Jesus selbst tut. Er tut sie nach seinem Tode, nach seiner Auferstehung, ja, nach seiner Himmelfahrt. Und noch mehr, erst ab den Pfingsttage. Dann ist es soweit, dass er das tun kann, wozu er eigentlich in die Welt gesandt wurde. Alles bis dahin Geschehene diente vorbereitend dazu, zu diesem größeren Werk. Die Werke, die Tätigkeiten Jesu ab dieser Zeit, tut er durch seinen Leib, seinen neuen Leib, die Gemeinde, der aus allen seinen Jüngern besteht. Sie pflegen Gebetsverbindung mit dem himmlischen Hauptquartier, werden von ihm hingesandt, wo er bestimmt, und er handelt, wann sie handeln, predigt, wann sie predigen. Alle diese Tätigkeiten sind ein großes Werk, das größer ist, denn alles, das Jesus zuvor getan hatte. Wunder hat Jesus hier nicht im Auge. Obwohl er Wunder getan hat und sie gehörten zu seiner Tätigkeit. Aber nicht speziell, darum geht es nicht bei diesen Werken. Auch nicht bei den größeren Werken. Sie werden als solche auch nicht im Text erwähnt. Es ist viel umfassender als nur diese besonderen übernatürlichen Tätigkeiten Jesu. Es geht um alles, was Jesus später tun wird durch seine Jünger. Ein zweiter Gedanke befindet sich in den Versen 14 und 15. Er hat eben in den Versen 12 und 13 über größere Werke gesprochen, die er selbst tut und die Jünger mit ihm. Jetzt, wie kommt es dazu? Wie kommt es zu größeren Werken? Er hatte das schon angedeutet, wenn er von Beten sprach. Und das ist jetzt speziell sein Thema. In Vers 14. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und wenn Jesus in ihnen ist, wird Jesus es in ihnen und durch sie tun. Und noch eines. Der Gehorsam. Der Liebensgehorsam. Gebet und Gehorsam. Die zwei bilden den Weg zu dieser Tätigkeit mit Jesus in dem größeren Werk, in dem eigentlichen Werk der Heilsverkündigung und Sammlung eines Volkes für den Namen Gottes, für den Namen Jesu. Wenn ihr mich liebt, wenn ihr eine Beziehung zu mir habt, wenn ihr wirklich meine Jünger seid, wenn ihr Gottes Kinder seid, wenn ihr echt seid, dann bewahrt meine Gebote, haltet sie. Das Wort bedeutet beides. Bewahren und einhalten. Die Gebote müssen vorhanden sein. Ich muss wissen, was ich zu tun habe. Deshalb ist es wichtig, Bibeln zu haben, Wort Gottes zu haben, zu drucken, und zwar in guter Übersetzungsform. Und dieses Wort in unserem Leben vorhanden zu haben, nicht nur auf Papier, sondern im Herzen, im Gedächtnis. Bewahrt die Gebote Gottes, und die Gebote sind alles, was da drin steht. Und dann haltet ein, dann lebt in diesem Wort und mit diesem Wort. Und so kommt die Liebe zum Ausdruck. Und wenn die Liebe da ist, das Gebet da ist, dann kann auch die Tat folgen. Liebe, Gebet, Gehorsam. Das Gespräch mit Philippus hat schon einiges erbracht, nicht wahr? Und er hat einiges deutlich machen können. Wir dürfen also ruhig unsere Fragen stellen. Sie können Anlass werden zu klarerem Verständnis, das Jesus dann gibt. Jetzt kommt noch ein Gespräch, und zwar mit Judas Lebäus. Eine Anzahl von Jüngern hatte mehr als einen Namen, wie auch das heute oft der Fall ist. Judas Lebäus, denke ich, hatte drei Namen. Kennt jemand den dritten Namen? Ich denke, dieses war der Thaddäus. An einer Stelle heißt er, denke ich, Thaddäus. Er wird unterschieden von Judas von Iskariot. Iskariot war ein Ort und nach diesem Ort wurde Judas genannt. Aber dieser Judas ist nicht der, der ist schon entfernt worden aus dem Kreis und dieser ergreift jetzt das Wort, Judas Lebäus. In den Versen 22 bis 24 haben wir das Gespräch mit ihm. Er sagt zu Jesus, Herr, was ist geschehen, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Oder wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst oder im Begriff bist, dich zu offenbaren und nicht der Welt? Er hat es also noch nicht ganz erfasst. Jesus hatte ja auch sehr gedrängt gesprochen. Aber jetzt kommt eine weitere Offenbarung des Willens Jesu. Was jetzt folgt, ist wohl eine weitere Ausführung des eben Gesagten von den Werken, von dem größeren Werk und so weiter. Jesus antwortete und sagte zu ihm, wenn jemand mich liebt, Vers 15, wenn ihr mich liebt, und da knüpft er jetzt an, wenn jemand ein echter Jünger ist von mir, ein mich Liebender und also auch den Vater Liebende, wenn jemand Christ ist, wiedergeboren, das heißt, Jesus zu lieben. Jesus zu lieben ist eine Bezeichnung für Christsein in diesem Sinne. Es gibt keine Christen, die Jesus nicht lieben würden. Also dies ist sehr umfassend, grundsätzlich. Wenn jemand mich liebt oder ein mich Liebender ist, wird er mein Wort bewahren und halten. Da haben wir das, was er in 15 sagte. Wenn ihr mich liebt, bewahrt und haltet meine Gebote. Und das tun sie dann. Wenn die Liebe wirklich da ist, dann folgt das. Er drückt sich das aus im Gehorsam. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden hin zu ihm kommen und Wohnung oder Bleibe bei ihm machen. Das ist einmal die Beziehung. Ist eine Liebesbeziehung da, dann wird eine gegenseitige Innewohnungsbeziehung da sein. Der, der mich nicht liebt, bewahrt und hält meine Worte nicht. Du hast von der Welt gesprochen. Nun, ich zeige dir jetzt, warum ich mich nicht der Welt offenbare. Sie hat keine Beziehung zu mir. Ich habe kann keine Gemeinschaft mit der Welt haben. Sie ist nicht mein. Sie liebt mich nicht. Sie hat keinen Teil an mir. Hält meine Worte nicht. Oder bewahrt meine Worte nicht und hält sie auch nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, noch einmal macht er es deutlich, sondern das Wort des Vaters, der mich schickte oder geschickt hat. Hier spricht er von der Wesensbeziehung. Aber wenn diese da ist, dann wird Jesus in seinen ihn Liebenden handeln und die Botschaft wird an die Welt getragen werden, damit sie eine Beziehung zu Gott bekommen kann. In den Versen 25 bis 31 haben wir einen fünften Abschnitt. Hier geht es um den Stellenwert dieser Rede, dessen, was Jesus sagt. Jesus zeigt die Bedeutung dieser Abschiedsrede nach diesem Gespräch mit Lebäus. Vers 25, diese Dinge habe ich zu euch geredet, während ich euch bleibe oder wohne, bin. Ich bin noch bei euch und jetzt rede ich diese Dinge zu euch, habe sie gesprochen. Aber dies ist nicht das Ende. Meine Beziehung zu euch setzt sich fort. Aber der Fürsprecher, nicht Tröster, er tröstet natürlich, aber diese Übersetzung beruht wohl auf einem Missverständnis. Man weiß, dass das Wort Parakalein trösten bedeutet. Rufen im Griechischen heißt Kalein, K-A-L-E-I-N, Kalein. Parakalein ist aufrufen oder zurufen oder herbeirufen. Das Hauptwort, das heißt ein Rufender oder ein Zurufender oder ein Aufrufender oder ein Herbeirufender, ist Parakletos. Kalein wird zu Kletos. Parakalein wird zu Parakletos. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird im Grundtext. Parakletos. Aber was manche Übersetzer bzw. Ausleger oder Sprachwissenschaftler nicht in Betracht ziehen, ist, dass wenn ein Wort sich verändert in der Form, es nicht notwendigerweise in dieser neuen Form eine entsprechende Bedeutung hat wie in der anderen Form. Wir müssen also etwas näher hinschauen. Nur weil Parakalein, das Tätigkeitswort, trösten bedeutet, heißt noch nicht, dass es dieselbe Bedeutung hat, wenn es zu einem Hauptwort wird. Es kann diese Bedeutung haben im Allgemeinen, ja. Aber hier gebraucht Jesus dieses Wort, dieses Hauptwort, in einem speziellen Sinne. Dieser Begriff war, so wie er im Griechischen vorkam, wurde er auch ins Hebräische übernommen. Man findet ihn mit hebräischen Buchstaben, ein griechisches Wort, so wie auch wir griechische Wörter in deutscher Sprache haben oder lateinische Worte. Apostel ist ein griechisches Wort, per Deutsch. Wusstet ihr übrigens, dass Fenster ein Fremdwort war? Kommt vom Französischen, Fenêtre. Ja. Früher hat man im Französischen das S noch mehr gebraucht vor dem T. Stefan ist im Französischen Etienne. Aber früher hat man Etienne mit einem S geschrieben. Zwischen E und T kam ein S. Etienne. Krankenhaus ist im Englischen Hospital. Hospital ist im Französischen Hôpital mit H geschrieben, aber früher mit einem S, Hospital. Das S ist in Wegfall geraten. So haben wir also die Wandlung dieser Wörter, aber müssen zurückkommen. Also wir haben in Parakletos ein Hauptwort, das aber im Verlauf der Zeit eine besondere Bedeutung bekommen hat als ein juristisches Wort oder ein Wort in der Gesellschaft, das einen besonderen Platz hatte. Es ist der Fürsprecher. Manchmal übersetzt man Anwalt, aber Anwalt ist wiederum zu stark. Ein Anwalt konnte Parakletos wohl genannt werden. Aber ein Parakletos war nicht immer das, was wir im Deutschen unter Anwalt verstehen. Das ist ein spezieller juristischer Beruf. Aber ein Fürsprecher war auch ganz allgemein jemand, der sich der Sache eines anderen angenommen hat. Er musste kein Anwalt sein. Er konnte einfach sich einsetzen für einen anderen. Vielleicht ein junger Mann für eine Witwe oder ein Freund einer Familie, einer armen Familie und so weiter. Das ist also im Grunde ein Fürsprecher und das ist wohl immer noch das beste Wort. Helfer ist zu schwach. Einige Übersetzungen dürften Helfer haben, stimmt das? Hat jemand von euch Helfer an dieser Stelle? Es wäre interessant, die Begriffe zu sammeln. Wir haben einige Übersetzungen. Ruft mal aus, was ihr in eurer Übersetzung habt. Oder hebt erst die Hand, damit wir nicht zu gleicher Zeit. Also? Ah, Beistand, ja, das ist ziemlich gut. Noch einer? Habt ihr alle Beistand? Noch einmal? Wer hatte das gerufen? Tröster. Ja, so hat Luther übersetzt, ja. Bitte? Sehr gut. Der zur Unterstützung herbeigerufene oder auch der von selbst kommt, aber anfänglich konnte er herbeigerufen werden, er musste aber nicht. Das wird jetzt aus dem Wort so gedeutet. Aber es ist der Unterstützende, der für einen anderen spricht. Ja. Es hat eine sehr interessante Geschichte, ich habe einmal darüber gearbeitet. Der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater schicken wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, das ich euch sagte. Sie wird der Heilige Geist lehren, sie wird der Heilige Geist erinnern, sodass sie es aufschreiben können. Und jetzt haben wir es hier im Johannesevangelium. Johannes hat dieses erlebt. Er hat später geschrieben, und zwar Jahrzehnte später. Aber der Heilige Geist hat ihm geholfen, das in Erinnerung zu rufen und aufzuschreiben. Aber was jetzt aufgeschrieben worden ist, das kann natürlich der Heilige Geist auch uns in Erinnerung bringen. Ja. Aber nicht so, als würde der Heilige Geist uns heute Neues schenken, das Jesus damals gesprochen hätte, zusätzlich zu dem, was das Wort Gottes gesagt hat. Wir sind angewiesen auf bereits Aufgezeichnetes. Aber sie waren auf den Heiligen Geist angewiesen, um es aufschreiben zu können. Der Heilige Geist, den der Vater schicken wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, das ich euch sagte, sodass sie es haben verkünden können. Nun, hier können wir wieder eine Pause machen. Und dann Fortsetzung machen, richtet in der Gestaltung oder in der Herstellung einer Übersetzung. Die einen, und jetzt muss man wohl Fremdwörter gebrauchen, weil die deutschen Wörter nicht genügen. Ich habe einen deutschen Begriff gebraucht in der Einleitung zu meinen Briefen und man hat nicht gewusst, was das bedeutete. Die Fremdwörter, die diese zwei Textlinien heute kennzeichnen, sind in grob gesagt Textus Receptus, das ist ein lateinischer Ausdruck, bedeutet der überkommene Text oder der überlieferte Text, der auf uns gekommene Text. So nannte man den Text im 16. Jahrhundert, den man bis dahin gekannt hatte. Seitdem sind weitere Texte entdeckt worden und verschiedenartige. Manchmal sind sie besser als andere, manchmal nicht. Und diese neuen, später entdeckten Texte, werden zusammengenommen. Es sind nicht sehr viele. Der größere Teil der Texte spiegeln den überlieferten Text wider. Vielleicht zwischen 90 und 95 oder sogar etwa 95% der Texte. Aber ein kleiner Prozentsatz von Texten ist später gefunden worden. Und weil sie als ältere Texte betrachtet werden, legt man ihnen größeren Wert bei, was nicht notwendigerweise der Fall sein muss, aber das ist der Vorgang. Und aus den neueren Übersetzungen seit dem 19. Jahrhundert, also 1800 sowieso und so weiter, Rigelles war einer der ersten, dann folgten andere, die haben diese neueren Texte berücksichtigt, in der Meinung, sie seien besser. Das ist so fortgeschritten, so dass wir eine Art Textkritik, das ist nicht notwendigerweise ein böses Wort, Kritik heißt Beurteilung in diesem Fall, man beurteilt die Texte und versucht jetzt neu einen mehr ursprünglichen Text herzustellen, in der Hoffnung, dass man eine Bibel bekommt, die annähernd dieselbe war, die Jesus und die Apostel hatten. Diese neueren Versuche, beziehungsweise den Text, die Übersetzung, den Text, der daraus entsteht, diesen Text nennt man den eklektischen, das ist wieder ein griechisches Wort verdeutscht, das heißt den erwählten oder ausgewählten Text. Man holt zum Beispiel, nehmen wir die 84er, Luther 84er, oder die neue revidierte Elberfelder, oder die neue Genfer Übersetzung ist typisch. Diese neueren Wiedergaben, Textwiedergaben, spiegeln einen Text wider, den es nicht gibt als solchen. Es wird ein Text geschaffen von den Vereinigten Bibelgesellschaften. Es wird ein Text geschaffen, ein griechischer Text, der verschiedene Manuskripte oder Handschriften berücksichtigt. Es wird ein Text gesammelt aufgrund von verschiedenen Grundsätzen oder nach verschiedenen Gesichtspunkten, die man anwendet, womit man dann meint, einen ursprünglichen Text einigermaßen herstellen zu können. Dabei aber gibt man sich nicht zur Genüge Rechenschaft darüber, ob der biblische Text sich widersprechen würde oder nicht. Und sogar evangelikale Wissenschaftler oder Theologen oder Übersetzer gehen mit dieser Methode vor, und die meisten, der allergrößte Teil der evangelikalen Welt heute befürwortet diesen eklektischen Text, aufgrund wovon Bibelübersetzungen entstehen. Aber offensichtlich merkt man nicht, was dabei geschieht. Einige junge Wissenschaftler, jüngere, haben ernst genommen, was einige Väter im Glauben vom 18. und 19. Jahrhundert schon mahnten, beziehungsweise worauf sie aufmerksam machten, dass die neueren Manuskripte, die gefunden worden waren, nicht die besten waren. Und dass bei diesem ganzen Vorgehen ein Wurm drin war. Und es scheint also bei näherem Hinschauen, dass der größere Teil von Handschriften, die man gesammelt hat, in Münster zum Beispiel, da ist ein wissenschaftliches Zentrum, wo man Handschriften sammelt aus aller Welt. In neuerer Zeit, in jüngerer Zeit, ist eine erhebliche Zahl, eine wohl wachsende Zahl von jungen Spezialisten aufmerksam geworden auf die Gefahren in diesem Vorgehen, das sich so stark verbreitet hatte, und mahnen uns zur Vorsicht. Und jetzt entstehen wieder andere Übersetzungen, und jetzt ist neu die Rede vom Textus Receptus im Munde mancher Christen. Nur sind da vielleicht einige Missverständnisse wieder. Es geht nicht darum, dass die Übersetzungen fehlerlos wären, nicht darum. Zum Beispiel, man rühmt die Luther 1912 als eine sehr gute Übersetzung. Aber sie war nicht eine gute Übersetzung. Der Text, den Luther hatte und der dieser Übersetzung zugrunde lag, war ein guter Text. Deshalb ist diese Übersetzung wertvoll. Deshalb, weil dieser griechische Text ihm zugrunde liegt. Und das ist schon eine große Hilfe. Aber Luthers Übersetzung war nicht die beste Übersetzung. Sie ist sehr volksnah gewesen, aber sie war wirklich schlecht manchmal, auch im Alten Testament besonders vielleicht. Und deshalb tun wir uns im Deutschen schwer mit einer guten Übersetzung, weil die Luther-Übersetzung eine dermaßen breite Verbreitung genossen hat und andere Übersetzungen ihr kaum nahe kommen. Tun wir uns im Deutschen schwer mit einer allgemeinen guten Bibel. Die Elberfelder Übersetzung gewann ein großes Vertrauen in erheblich starkem Maß, aber lange nicht so wie die Luther-Übersetzung. Dann kam die Miniaturbibel, weil sie sehr handlich war, eine kleinere Bibel, aber es war eigentlich die Übersetzung von Schlachter aus der Schweiz. Das war eine gelungene Übersetzung, etwas zwischen der Zürcher Übersetzung, der Schweizer Übersetzung, und der Luther-Übersetzung und der Menge-Übersetzung. Die Menge-Übersetzung war eine gute Übersetzung von einem sehr fähigen Griechischkenner, Wissenschaftler, der auch zusammen mit Gütling ein Lexikon herausgebracht hatte. Er war ein weltlicher Mann in der längsten Zeit seines Lebens, aber in seinem Alter hat er sich noch bekehrt und hat die Bibel übersetzt und hat uns eine sehr, sehr gute Übersetzung hinterlassen. In meiner Zeit, als ich mit Studenten arbeitete, haben die Studenten gerne diese Übersetzung benutzt. Die war etwas ausführlicher, dennoch sehr genau, hatte eine Gliederung, eine gute Gliederung, gute Fußnoten. Aber sie beruhte auch schon zum Teil auf einem eklektischen Text, auf einem ausgewählten Text. Sie war also nicht, hatte auch nicht mehr den alten Text aus der Reformationszeit, der sich bewährt hatte. Auch die alte Elberfelder-Übersetzung war schon weggerückt von jenem Text. Die revidierte dann noch drastischer. Und es ist eigentlich traurig, festzustellen, dass die mit der revidierten Elberfelder Übersetzung gearbeitet haben, eine so negative Haltung denen gegenüber einnimmt oder eingenommen haben, die sich für den älteren Text eingesetzt hatten. Überhaupt findet man es ist ähnlich wie in der Naturwissenschaft, es hat sich da etwas entwickelt. Dass in der Naturwissenschaft ist es so, dass die an die Evolution glauben, dass die sich für die echten Wissenschaftler halten, ja? Und alles andere wird dann als unwissenschaftlich verfilmt. Und ähnlich handelt es sich in diesem Bereich. Die neuer entdeckten Handschriften mit diesen umgehen, die halten sich für die Wissenschaftlicheren, ja? Dass sie wissenschaftlicher wären. Und nehmen eine etwas herablassende oder verachtende Einstellung denen gegenüber, die immer noch an dem Text aus der Reformation festhalten. Es gilt, grundsätzlich gründlich zu sein, wissenschaftlich zu sein, egal was man gelesen hat, was man hört, einfach gründlich zu sein und zu prüfen. Und wenn man das tut, ich bin nicht ein Spezialist, aber ich habe mich mit dieser Frage befasst, Argumenten auf beiden Seiten, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Argumente für den Text, der die meisten Handschriften widerspiegelt, also den überlieferten Text, sogenannten überlieferten Text, Textus Receptus, dass dieser wissenschaftlich der bessere Text ist. Aber es gilt jetzt, aufgrund davon gut zu übersetzen, und wir haben bis jetzt noch keine gute Übersetzung. Und deshalb habe ich es mal gewagt. Ich bin nicht ein Wissenschaftler. Aber irgendjemand muss einmal anfangen. Und so habe ich begonnen. Und seitdem habe ich manche Entdeckungen gemacht. Ich habe mit Lexika gearbeitet und so weiter. Habe festgestellt, wie schnell auch Wissenschaftler voneinander abschreiben, und so weiter. Man lernt Wörter kennen, in ihrer Geschichte und so weiter. Gott sei Dank habe ich einen sehr tüchtigen Mitarbeiter, der in dieser Hinsicht sehr stark, mit dem ich eines Sinnes sein kann. Wir können zusammenarbeiten und er tut manche Vorarbeiten, sehr viele Vorarbeiten für mich, sodass ich nicht alles von Anfang an tun muss. Aber ich muss es kontrollieren, das ist immer noch eine große Arbeit. Dass wir daran arbeiten, eine Übersetzung herauszubringen, die, mit der man studieren kann. Wir haben keine solche Bibel in Deutschland, keine. Die neue, die revidierte Schlachterübersetzung sollte das sein. Ich hatte auch eine Zeit lang daran mitgearbeitet. Nein. Die Übersetzung, die man in der Genfer Studienbibel benutzt, aber das ist nicht die Genfer, nicht zu verwechseln mit der Genfer Übersetzung. Es gibt, das Wort Genfer wird hier in zweifacher Hinsicht. Genfer heißt die Genfer Bibelgesellschaft, glaube ich. Aber die neue Genfer Übersetzung ist eine sehr freie Übersetzung und entspricht, sie hat als Vorbild die englische New International Version, die auf dem eklektischen, das heißt dem ausgewählten Text beruht. Das ist die Übersetzung heute im englischen Raum. Ist aber sehr, sehr fehlerhaft, was viele Leute nicht wissen. Man hat auch dagegen gewarnt, aber die Reklame ist so stark gewesen, dass sie heute sich verbreitet. Und die neue Genfer Übersetzung folgt diesem. Sie ist in mancher Hinsicht vielleicht besser als die englische. Es sind sehr gelungene Übersetzungsformulierungen da. Aber der Text wird verstümmelt durch kurze Sätze und es sind zu wenig hier Verbindungswörter, sodass sie nicht als Studienbibel brauchbar ist. Das heißt, man kann nicht erfahren, was ist nun wirklich der Text, der Sinn, der zusammenhängende Sinn. Das ist schwer. Es ist eine Popularbibel, eine ähnlich wie Gute Nachricht und so weiter. Besser als Gute Nachricht, viel besser. Eigentlich ein netter Kommentar, ja, den man heranziehen könnte. Die Schlachterübersetzung, die revidierte Schlachter, wurde auch von der Genfer Bibelgesellschaft herausgebracht. Ursprünglich, als die Sache anfing, ich war in der Nähe dieser Anfänge, Pfarrer von Bibra hat damit gearbeitet. Ich dachte anfänglich, könnte ich vielleicht auch diesen Weg gebrauchen oder vielleicht mithelfen. Aber mit der Zeit, es war ein Versuch, die alte Schlachterübersetzung zu revidieren. Aber mit der Zeit haben die Arbeiter, die es dann neu in die Hand bekamen, die Arbeiter wechselten. Und die neuen Mitarbeiter waren doch bemüht, eine neue Übersetzung herauszubringen. Und dann haben sie die Schlachter-Übersetzung verlassen und eine neue Übersetzung angefangen zu schaffen. Das ist eine sehr langwierige Arbeit gewesen, die dauert nun über 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre schon, sind noch nicht lange nicht fertig. Aber einige Brüder waren nicht zufrieden mit diesem neuen Weg und wollten festhalten an der alten Schlachter, weil sie sahen, hier ist noch eine der besten Übersetzungen. Nur hatte schon Schlachter den alten Text schon etwas verlassen, aber nicht viel. Und es brauchte nicht viel, um ihn, den überlieferten Text, anzupassen. Und einige Stellen mussten etwas erneuert werden. Das war ein älteres Deutsch und so hat man etwas revidiert. Manchmal zu stark für meine Begriffe, manchmal zu wenig stark. Aber sie ist vielleicht im Allgemeinen die beste Übersetzung, die wir haben für die Gemeinde, die revidierte Schlachterübersetzung. Diese Brüder, die nicht zufrieden waren mit dem neuen Kurs der Bibelgesellschaft, haben dann die Genfer Bibelgesellschaft, weil die Schlachterbibel herausgebracht hatten, haben plädiert, doch diese Schlachterübersetzung zu revidieren. Und die hat es dann genehmigt. Ich bin dabei gewesen einige Male, aber längere Zeit dann schriftlich zusammengearbeitet mit ihnen, sodass die Genfer Bibelgesellschaft 2 Wege eingeschlagen hat. Den Weg des eklektischen Textes und den Weg des überlieferten Textes, Textus Receptus, in diesen 2 Bibelübersetzungen. Was ist noch zu sagen? Ich weiß nicht. Sind noch Fragen da? Ja? Welche Übersetzung? In Amerika ja. In Amerika ja. In Deutschland sind bei der Revision der Lutherbibel wahrscheinlich unbekehrte Männer dabei gewesen. Das stimmt. Weil die Theologie in Deutschland ja ausgeartet ist und nicht mehr auf dem Boden der Heiligen Schrift ist und unsere Theologen sind, die meisten von ihnen wahrscheinlich nicht bekehrte Menschen. Und das sind dann die Leute, die so etwas machen, ja. Sodass zum großen Teil unbekehrte Menschen daran gearbeitet haben. Aber die Männer, die uns die Bibelübersetzungen selbst gegeben haben, nebst der Lutherübersetzung, durch die Jahre hindurch ist es eine ganze Reihe geworden. Albrecht war einer der ersten. Ich denke, das war ein wiedergeborener Christ. Timme könnte ein wiedergeborener Pfarrer gewesen sein. Ich weiß nicht genau. Den habe ich nicht. Brunz habe ich gekannt. Brunz war ein wiedergeborener Pfarrer. Die Elberfelder Leute waren wahrscheinlich bekehrte Menschen, höchstwahrscheinlich. Ja. Darby selbst, ja, Darby hat einen großen Teil der Elberfelder Übersetzung besorgt. Andere haben geholfen. Menge war bekehrt, als er die Bibelübersetzung schuf. Das ist ein Vorteil im Deutschen, dass wir da, bei der Zürcher Übersetzung ist es wieder ähnlich wie bei der Luther. Da ist nicht klar, ist für mich nicht klar, ob das wirklich wiedergeborene Menschen war oder nicht. Die Frosch, nee, wie hieß sie, die Frobische? Eine ganz alte Übersetzung, Zürcher Übersetzung oder Schweizer Übersetzung. Das waren wahrscheinlich gläubige Leute. Die wird neu aufgelegt, aber sie ist sehr, sehr teuer. Dann haben wir katholische Übersetzungen. Zum Teil gut, zum Teil weniger gut. Das sind dann nicht notwendigerweise wiedergeborene Menschen. Die Hexaklar hat Luther, Schlachter, Elberfelder, eine jüdische Übersetzung, den kenne ich nicht, der war wahrscheinlich nicht bekehrt. Meister, Abraham Meister. Das war ein sehr gottesfürchtiger Mann, ein tiefgläubiger Mann, ein Kenner. Die Übersetzung ist gut. Leider ist sie nicht als seine Übersetzung herausgebracht worden. Die Hexaklar hat seinen Text im Alten Testament, denke ich, in einer Ausgabe, es sind zwei Ausgaben, aber in einer Ausgabe, glaube ich, ist der Meistertext da. Gibt es noch andere Übersetzungen? Nicht im Neuen Testament, im Alten Testament. Nee, im Neuen Testament haben wir Zürcher, Luther, beide Elberfelder, Schlachter, Menge. Ja. Das sind gute Übersetzungen. Das ist eine, ja? Bruns? Ja? Oh, sie hat eine ziemlich, zu seiner Zeit, hat sie, zu ihrer Zeit, hat sie eine verhältnismäßig starke Verbreitung gehabt, aber in euren Kreisen ist sie nicht, wahrscheinlich nicht bekannt. Es lohnt sich aber, sie anzuschaffen, wenn ihr sie, ich weiß nicht, ob sie, ich nehme an, sie wird noch aufgelegt, das weiß ich nicht. Aber ich würde es empfehlen, sie anzuschaffen, als noch eine, als Hilfe, wenn man die Bibel studiert, ja. Man hat ihr vorgeworfen, sie würde schwach sein, theologisch schwach sein an einigen Stellen, zum Beispiel beim Blut kann Bruns vielleicht mit Tod übersetzen. Das ist unglücklich, das gebe ich zu. Und Bruns dürfte eine Form von Allversöhnen gehuldigt haben, das ist möglich. Vielleicht spiegelt sich das zum Teil wieder, ich weiß nicht. Aber im Allgemeinen ist sie ist etwas freier. Sie hat aber sehr gute Anmerkungen dazwischen und das macht sie sehr, vielen Leuten lieb, weil sie dann, das ist eine Hilfe zum Verständnis des Textes. Als Übersetzung ist sie nicht die beste, aber sie ist eine Hilfe, noch eine Hilfe. Aber eben Bruns würde auch den eklektischen Text zugrunde liegen haben, ja, bitte? Nein. Ich bin dabei, immer wieder alttestamentliche Texte auszuarbeiten, aber das ist eine sehr langwierige Arbeit und ich bin kein Hebräischkenner. Ich bin da sehr stark angewiesen auf Vorarbeiten von anderen und Wörterbüchern. Aber im Neuen Testament arbeiten wir weiter im Blick auf eine Ausgabe auch der geschichtlichen Bücher. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Als eine Übersetzung, mit der man studieren kann. Studienbibel im Allgemeinen nennt man eine Bibel, die Notizen hat. Was ich meine ist, dass man einen Text vor sich hat, von dem man mit einigem Vertrauen sagen kann, jetzt habe ich den Text vor mir, anstatt eine freie Übersetzung, die gut leserlich wäre, ja. Das heißt, ich versuche etwas genauer zu übersetzen und doch verständlich. Man kann es immer besser machen, ja. Es wird nie eine vollkommene Übersetzung geben, aber man kann es besser machen, als es getan wurde. Und das ist mein Versuch. Ja. Und wer sie sich anschaut, darf ruhig prüfen. Und ich bin sehr dankbar für Echos, von denen es zu wenige gegeben hat. Also ich bin dankbar für alle. Auch wenn Sie das Blatt unterwegs notiert bekommen, bin ich dankbar für Echos. Heute tun sich Leute schwer mit Kommunikation. Es wird viel gelesen, aber das Gespräch scheint nachgelassen zu haben. Leute diskutieren heute nicht mehr so wie früher, scheint mir. Wir sollten im Gespräch bleiben miteinander. Wo liegt die Wahrheit? Auf allen Gebieten. Ja. Nicht einfach alles so übernehmen. Ich bin auch dankbar, wenn man meine Übersetzung kontrolliert. Ich habe auch Fehler gefunden. Ja. Ich bin dauernd am Korrigieren. Deshalb dauert es auch so lange. Sind noch Fragen zu diesem Thema? Es hat etwas länger gedauert, als ich wollte. Bitte? Ja. Wie soll sie beurteilt werden? Die Scofield-Bibel ist eine Studienbibel, benannt nach dem Mann, der sie herausbrachte als erster und die Notizen besorgte. Die Notizen sind ergänzt worden von anderen Theologen und Bibelkennern, namhaften Männern. Die Grundlinie in der Bibelerklärung ist die dispensationalistische Anschauung der biblischen Geschichte. Das heißt, die ganze Geschichte wird aufgeteilt in 7 Haushaltungen und Dispensationen. Und nach dieses Prinzip wird dann mehr oder weniger durchgezogen. Die revidierte Scofield-Ausgabe war schon eine Art Revision dieses Gebildes. In Dallas Theological Seminary hat sich ein weiterer Wandel vollzogen, sodass der Dispensationalismus zurzeit gewissermaßen im Umbruch ist. Im Gespräch, Sie sind sehr freizügig oder sehr, sehr gesprächsbereit gewesen. Sie haben sich gesprächsbereit gezeigt. Und in dieser Gesprächsbereitschaft haben Sie auch andere angehört und auch übernommen, was gut ist. Aber die Scofield-Bibel selbst ist immer noch mehr oder weniger nach den älteren Anschauungen aufgebaut. Es hat sehr, sehr viele wertvolle Notizen und als Studienbibel gehört sie vielleicht zu den besten im Allgemeinen. Wenn man jetzt absieht von diesem strengen Dispensationalismus, muss man ja nicht alles übernehmen. Der Text selbst ist verschieden. Als Frau Dr. Wasserzug an der Übersetzung arbeitete. Sie hat die Initiative wohl ergriffen, die englische Scofield-Bibel in Deutsch herausbringen zu lassen. Und sie wollte den alten Luthertext, und das hat sie dann durchgesetzt. Aber seitdem ist ein anderer Text auch benutzt worden, aber mit denselben Notizen, oder mehr oder weniger denselben Notizen, glaube ich. Und ist das die Elberfeld-Übersetzung? Ich weiß, wenn jemand eine neuere Scofield-Studienbibel hat, sie hat jetzt, ich denke, eines der Elberfelder, vielleicht ist es die revidierte Elberfeld-Übersetzung, ja. Sie ist eine sehr brauchbare Studienbibel, aber alles muss man prüfen, ja. Die Thompson-Studienbibel ist auch gut, ist auch in Deutsch herausgekommen. Jetzt gibt es eine neue, die Genfer Studienbibel. Die hat den revidierten Schlachtertext, glaube ich. Aber die Notizen kommen, glaube ich, aus Amerika und England. Ist eine gute Studienbibel, im Allgemeinen, ja. Natürlich ersetzt nicht die Kommentare, aber es ist eine starke Hilfe.